Du musst das Leben nicht verstehen. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren, und hält den lieben jungen Jahren nach neuen seine Hände hin. Ein paar Verse von Rainer Maria Rilke, einem meiner Lieblingsdichter. Liebe Gemeinde, mit diesen Zeilen heiße ich Sie herzlich willkommen zum Ausgang des alten Jahres hier im Gottesdienst. Das Alte können wir nicht festhalten und müssen es auch nicht. Das Neue ist uns noch verborgen, doch es kommt, was immer wir erhoffen oder befürchten, auf uns zu. Nimmt uns mit auf den Weg, der vor uns liegt im Jahre 2016. Wir besinnen uns und vielleicht noch wichtiger, wir lassen uns stärken von Gottes Segen. Das Thema der Predigt heute Abend. Und durch das Abendmahl, das wir gemeinsam einnehmen. Wir feiern zum Ausgang und zum Eingang Gottesdienst miteinander im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Wir wollen miteinander den 121. Psalm im Wechsel beten, und zwar auf die Weise, dass ich immer den Psalmtext spreche. Er findet sich auf dem ausgeteilten Blatt und Sie gebeten sind, immer den Text für die Gemeinde zu sprechen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Kommt, lasst uns anbeten.
Bei dem Vater und dem Sohn.
Wir bitten dich, Gott, um dein Erbarmen. In deine Hände legen wir, was uns bewegt. Unsere Dankbarkeit für das vergangene Jahr und unsere Traurigkeit über Lebensabbrüche und verpasste Gelegenheiten. Unser Versagen im Tun und Lassen, im Reden und Schweigen. Wir bringen dir auch unsere gespannte Erwartung auf das kommende Jahr. Erbarme dich, Gott, wir rufen zu dir. Gottes Zusage, die schon immer galt, gilt auch uns. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Beten wir in der Stille zu Gott, dem Herrn der Zeit. Barmherziger Gott, du begleitest uns mit deiner Treue durch die Jahre. Wir blicken dankbar zurück und schauen gespannt voraus. Altes, das uns belastet und Neues, das uns ängstet. Lass uns umschlossen sein vom Vertrauen auf dich. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, jetzt und alle Zeit.
Liebe Gemeinde, ich lese für Sie einen Text aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel, die Verse 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Halleluja! Unsere Liebe, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Halleluja!
Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext für den letzten Tag des Jahres aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Liebe Gemeinde, 1980 hat der israelische Archäologe Gabriel Barkey südwestlich der Altstadt von Jerusalem eine Grabanlage entdeckt. Im Urzustand bestand sie aus einem Felsenraum, der von drei Seiten mit Bänken umgeben war. Auf diesen Bänken konnten die Leichen abgelegt werden mit den Köpfen in vorbereitete Kuhlen. Der Ausgräber fand aber nur noch diese Bänke. Der ganze obere Teil des Felsens war abgetragen. Aber unter einer dieser Bänke wurde eine Kammer entdeckt, in der die Knochen und Grabbeilagen eingelagert worden waren. Man konnte noch die Knochen von fast 100 Menschen unterscheiden. Und es gab weit über 1000 Einzelstücke an Grabbeilagen, Gefäße, Öllampen, Pfeilspitzen, Schmuck. Vom 7. Jahrhundert bis ins 1. Jahrhundert vor Christus waren hier Menschen bestattet worden, über fast 600 Jahre. Der faszinierendste Fund aber waren zwei kleine Röllchen aus Silberblech. Es dauerte 3 Jahre, bis sie aufgerollt waren, ohne sie zu zerstören. Auf den Innenseiten wurden eingekratzte Buchstaben entdeckt und man konnte den Text lesen. Es segne dich der Herr und er behüte dich. Es lasse leuchten der Herr sein Angesicht über dir und er gebe dir Frieden. Versuchen wir einmal diesen Text zu verstehen, wie er sich ganz praktisch den Menschen eröffnet haben mag, die damals diese beiden Röllchen aus Silberblech getragen haben mögen. Ich stelle mir einmal Eltern vor, die zur Hochzeit ihres Sohnes, nennen wir ihn Johannan, und ihrer Schwiegertochter vielleicht Sarah, alles Gute wünschen wollen. Sie tun es mit einem Gedenkschmuck. Sie wissen, dass die Gesundheit, der berufliche Erfolg, das Wohlergehen der Kinder nicht allein in ihren Händen liegt. Sie überlassen das jetzt alles bewusst dem Segen Gottes. Gewiss haben sie auch an Frieden und sozialen Wohlstand gedacht. Sie gehörten wohl zur Führungsschicht in Jerusalem und haben den König gekannt. Nehmen wir an, dass die Hochzeit im Jahre 625 vor Christus war, also kurz vor der Religionsreform des Königs Joschia, der das Volk zur Umkehr aufrief, zur Rückkehr, nur den einen Gott anzubeten. Mit diesem Segenswort auf dem Amuletten zeigten die Eltern, dass sie das unterstützen wollten. Sie empfahlen dies auch ihren Kindern und stellten sie, die beiden mögen wohl circa 15 Jahre in jener Zeit alt gewesen sein, wenn sie heirateten, unter den Segen des einzigen Gottes. Über sein ganzes Leben hin hat nun dieses Paar täglich und stündlich diesen Silberschmuck getragen, diesen Segenswunsch bei sich gehabt. Sagen wir, 24 Jahre später starben die beiden, man wurde so an die 40 Jahre alt in jener Zeit. Es wäre dann das Jahr 601 vor Christus, als der König Joachim herrschte, der Steuern hatte ausschreiben lassen für Tributzahlungen, um sich davon einen neuen Palast zu bauen. Die Kinder aber von Sarah und Johannan fragten sich, was war eigentlich das Wichtigste, was die Eltern für uns getan haben, was wir nun für unsere Eltern tun können, und so geben sie ihnen diese Silberröllchen, diese beiden Segenswünsche mit ins Grab. So bekennen sie ihren Glauben, dass Gott auch in den Tod hinein segnen wird, auch in den Tod hinein sein Angesicht leuchten lassen wird, auch in den Tod hinein seinen Frieden schenken wird. Soweit der Weg durch die Geschichte, liebe Gemeinde. Auf dem Weg, auf unserem Weg von einem Jahr zum anderen, spüren wir, dass es doch noch etwas Wichtigeres geben muss als die oft beschworene Gesundheit. Dass es nämlich darum geht, ob unser Leben als Ganzes gelingt oder nicht. Und das liegt genau am Segen. Da hängt es dran. Im Segen spricht sich Gott ja für uns aus, sagt er seinen Beistand zu. Für die Erzväter Israels, Abraham, Isaak und Jakob, da war der Segen und seine Weitergabe an die kommende Generation das Entscheidende. Gottes Segen bleibt. Das hat ein Mann wie Jakob in seinem Leben erfahren, trotz Betrug, trotz Flucht, trotz des Kampfes mit Gott. Der Segen bleibt. Und am Ende gibt auch er den Segen wieder weiter. Was haben wir eigentlich an die Generation, die nach uns folgt, weiterzugeben. Was wäre es für ein Glück, wenn wir nicht nur Segen empfangen, sondern auch weitergeben könnten, vielleicht sogar wechselseitig, Eltern den Kindern und Kinder den Eltern und die Partner in ihren Beziehungen einander. Und wir spüren, wenn wir darüber nachdenken, es braucht Mut, das zu tun. Es braucht Mut, einander den Segen zu spenden. Aber wir würden eine dritte Kraft in unseren Beziehungen gewinnen, als Ehepartner, als Vater zum Sohn, als Mutter zur Tochter, als Tochter zum Vater, als Sohn zur Mutter. Eine dritte Kraft, die entlastet. Denn ihr könnt Gesundheit und Wohlergehen, Glück und Paradies für das Leben nicht garantieren. Aber ihr könnt sie in Gottes Hand legen, indem ihr eure Kinder, indem ihr euren Partner, indem ihr eure Eltern segnet. Dann habt ihr eine Brücke bei Schuld und Versagen, denn Gott hält die Beziehung selbst dann noch, wenn ein Gespräch abgebrochen ist. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr einander den Segen Gottes wünscht, selbst dann, wenn Auseinandersetzungen vorherrschen. Leider ist uns dieser persönliche, familiäre Bezug, Segen zu schenken, zumeist verloren gegangen. Kaum haben Eltern den Mut, Kinder zu segnen, noch weniger Kinder ihre Eltern. Und welche Lebenspartner segnen einander? Auch in der biblischen Überlieferung ist dieser Segenstext leider zunächst dem persönlichen Bezug entzogen und neu zugeordnet worden. Wie heißt es da? Der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Damit wurde der Segen den Priestern gegeben und den Paaren, den Vätern und Müttern und Kindern weggenommen. Er wurde den Priestern zugeordnet, Aaron und seinen Söhnen. Und das zieht sich ein bisschen durch die Kirchengeschichte hindurch. So wurde der Segen dann gleichsam für die Pfarrerinnen und Pfarrer reserviert, die ihn sprechen am Ausgang eines Gottesdienstes, wo doch eigentlich jede und jeder von uns segnen darf. Trotzdem, hilfreich an dieser Zuordnung an die Pfarrerinnen und Pfarrer war, dass die Segensweitergabe wenigstens lebendig blieb. Selbst wenn in den Familien nicht mehr gesegnet wurde, so wurde der Segen doch nicht vergessen, denn mit ihm endet nun einmal jeder Gottesdienst bei uns und man empfängt ihn, diesen Segen. Der Segen bleibt, seine Kraft und seine Wirksamkeit gehen uns nicht verloren. Segnen, was heißt das eigentlich? Ganz wörtlich meint es Grüßen und Gutes wünschen. Da spannt sich ein Bogen, liebe Gemeinde, vom Anfang zum Schluss. Frieden, Wohlergehen und Zukunft für die zu segnende Person oder Gruppe sind das Ziel. Zugleich wird der Weg hin zu diesem Ziel verbürgt. Dabei wird das Segnen richtiggehend gegenständlich ausgesagt, denn Gott möge sein Angesicht leuchten lassen über die anderen. Gott möge sein Angesicht heben, er möge sich auf sie zubewegen. Es sind Beziehungsbilder, übernommen aus den Erfahrungen unserer menschlichen Kontakte. Wir wissen das, wer auf eine andere Person offen zugeht, schaut sie an und zeigt dabei auch das eigene Gesicht. Wer einer anderen Person freundlich begegnen will, der lächelt, der strahlt im Gesichtsausdruck. So möge Gott selbst von dir erfahren werden, so möge er sich für jede und jeden erweisen. Das wünsche ich dir, das sagen wir, wenn wir segnen, das wünscht dieser alte Segen. Betrachten wir ihn noch näher, diesen Segen, den man den Aaronitischen genannt hat, weil er ja hier Aaron und seinen Söhnen zugeordnet wurde, so wie der Text im Ursprung heißt. Jahweh segne dich und behüte dich. Jahweh lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Jahweh erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Liebe Gemeinde, das ist schon ein Kunstwerk an Sprache und Bilderreichtum, was hier in diesem Segen alles ausgesprochen wird. In der Lutherbibel und in unserem Sprachgebrauch heißt es dreimal der Herr, weil mit diesem Wort der für das Judentum unaussprechliche, weil heilige Gottesname umschrieben werden sollte. Und drei große Aussagen werden gemacht, die sich lohnen. Es beginnt mit einem Segensgruß. Jahwe segne dich und behüte dich. Das heißt doch, Gottes Name steht dafür ein, dass du gesegnet und behütet sein sollst. Die süddeutschen Grußformeln mögen noch ein bisschen davon erkennen lassen. Vom Grüß Gott in Schwaben bis zum Fürti in Bayern, was ursprünglich behüt die, sei behütet meinte. Es wäre doch eine tolle Neuentdeckung, wenn wir so etwas wieder in Grüße bringen könnten, statt des lakonischen Guten Tag oder nur Tag Menschen mit dem Satz begrüßen, Gott segne dich. Sie könnten es ja mal ausprobieren, vielleicht sogar schon heute Abend im Bekanntenkreis, in der Silvesternacht oder auch eben an bestimmten Momenten des neuen Jahres als einen Zuspruch, den Segen Gottes auszusprechen, gerade für Menschen, die ihnen wichtig sind, gerade für Menschen, wo sie glauben, die brauchen diesen Zuspruch ganz besonders. Ich garantiere Ihnen interessante Gespräche und Reaktionen, sicherlich auch ein neues Bewegtwerden und Betroffensein. Mit diesem Segensgruß geht es um das eigene, das tägliche Leben, das, wo wir diesen Beistand brauchen, wo all die Bedrohungen sind und die Sehnsucht nach dem Gegenüber, das es uns zusagt, du wirst behütet. Auch dann noch, wenn es in Schmerz und Leiden, ja sogar, wenn es in den Tod hineinführt. Da, wo wir scheinbar ganz auf uns allein angewiesen sind, sind wir dann eben doch nicht allein. Gottes segnende Hand über uns und unter uns und um uns herum, das ist der Schutzraum, in dem wir leben dürfen. Und das Zweite, eine Gottesbegegnung. Jahwe, lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Ich glaube, dass wir diese Gnade, von der da die Rede ist, nötig haben. Und das nicht nur wegen der Schuld, die auf uns in unserer je eigenen Lebensgeschichte auch lastet. Ich glaube nämlich, dass wir nicht nur mit anderen oftmals ungnädig verfahren, sondern eben auch mit uns selbst. Dass wir uns dann unter Druck setzen, obwohl wir dem gar nicht standhalten können. Dass wir es gut machen können und wahrnehmen, dass es oftmals allenfalls gut gemeint war. Dass wir es wagen dürfen, zu unseren Begrenzungen und Schwächen zu stehen und es zu lernen, immer neu aus der Vergebung zu leben. Ich denke, darum geht es. Und eine solche Gnade, einen solchen Zuspruch, das spüren wir sofort. Das können wir uns nicht selber sagen. Das muss uns einer zusprechen. Das will Gott tun. Und das kann geschehen in jedem Segen, der zugesprochen wird. Und manchmal ist auch dieser Raum hier ganz hilfreich, der Raum der Gemeinde, des Gottesdienstes, wo wir uns die großen Taten Gottes und seine werbende Liebesgeschichte bezeugen. Ein Ort, wo wir auch Schuld bekennen, in der Stille oftmals, und Freispruch erfahren in der Zusage seiner Gnade, wo wir uns am Tisch der Gemeinschaft stärken lassen mit dem Zuspruch und den Segen mitnehmen, wenn wir einen Gottesdienst verlassen. Ja, wenn wir uns so im Gottesdienst von Gottes Angesicht bescheinen lassen, dass es über uns aufleuchtet, wenn uns dabei die Augen aufgehen, weil wir spüren, Gott sagt Ja zu uns und im Zweifelsfall lässt er Gnade vor Rechter gehen, weil er uns nach Hause liebt, dann sind sie am Ausgang dieses Jahres nicht nur dem Pfarrer oder dem Banknachbarn begegnet, sondern dem lebendigen Gott selbst. Ja, und wenn die Kirche dann wieder aus ist, hat uns spätestens morgen am 1. Januar der Alltag der Welt wieder. Wir ahnen, es wird Zweifel geben, die wiederkehren, oder auch jenes dumpfe Gefühl, das Luther einmal das in mir selbst verkrümmt sein nannte, das den alten Menschen auszeichnet. Und es wird ein Kampf sein, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und mich selbst zu lieben. Deshalb als drittes und letztes eine aufbauende, stärkende und tröstende Zuwendung: Jahwe, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das auf mich erhobene Angesicht, es sucht den Blickkontakt mit mir, es sieht mir in die Augen, ja tiefer noch, es sieht mir bis ins Herz, berührt mich in meinem Innersten und lässt mich nicht, wie ich bin, lässt mich schon gar nicht allein in dieser Welt und in mancherlei Kälte und Desinteresse, das mir da entgegenschlägt. Da wird mir im Gegenteil Frieden verheißen. Und das ist in der Sprache des Alten Testamentes ja nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Shalom, das hier steht, das meint das Heilwerden und Heilsein in all unseren Lebensbezügen. Es greift geradezu schon vorweg auf das, was der Seher der Offenbarung den neuen Himmel und die neue Erde nennt. Es bezeichnet, wie das sein wird, wenn Gott bei mir ist und alle Tränen abwischt, wenn Angst, Geschrei, Schmerz und Tod nicht mehr sein werden. Dieser Frieden als Frucht der Gerechtigkeit soll unter uns wachsen und aufblühen. Jede Segensspende in Wort und Tat, die dem dient, lässt den Segensraum Gottes auf dieser Erde und unter uns wachsen. Im aaronitischen Segen vollzieht sich also eine Bewegung vom Segen zum Frieden, zum Shalom. Denn erst wenn nicht nur wir, sondern alle Kinder Gottes, auch die, die noch nicht um diese wunderbare Berufung wissen, wenn wir alle heil geworden sind, erst dann ist der Segen im Grunde am Ziel. Dafür ist es geradezu zwingend, Gott schon jetzt zu preisen. Zumal in der hebräischen Sprache es dasselbe Wort ist, wenn Gott segnet und wenn der Mensch Lob preist. Der Kirchenvater Augustin hat es gesagt: Wir wachsen, wenn uns Gott segnet, und wir wachsen, wenn wir Gott preisen. Von oben kommt der Regen, aus unserem Erdreich wächst die Frucht. Am letzten Tag des alten Jahres steht also am Schluss das Lob. Das Lob des einen und zugleich dreieinigen Gottes. Und obwohl in dem alten Segensspruch Israels das Bekenntnis zum dreieinigen Gott noch nicht mitgedacht war, so ist es doch für uns als Christen heute klar, dass dieser Dreiklang des Segenswortes auch etwas von dem entfaltet, was wir glauben, wenn wir von Gott als dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist sprechen. Der Vater, der dich und alles, was ist, geschaffen hat. Der will dich behüten und bewahren. Du bist nicht allein auf deinem Lebensweg. Der Sohn, in dem für dich Gott ein Angesicht bekommen hat, hat dir seine Liebe am Kreuz erwiesen. Du musst nicht aus eigenen und fremden Ansprüchen heraus leben. Du darfst die Zusage hören, dass Gott dir gnädig ist. Immer neu in der Gemeinde das als Geschenk begreifen und in dir wachhalten. Der Geist, er ist die konkrete Zuwendung Gottes für diese Welt, in der du lebst. Und du lebst in ihr mit anderen und sollst und darfst mit ihnen das Leben teilen. Er berührt dein Herz, ja, er wohnt in dir und er füllt dich aus und er führt dich und andere zum Frieden. Er lässt den Glanz des Shalom der neuen Welt Gottes mitten über unsere alten Welt aufziehen. So ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und wenn ich am Ausgang eines Gottesdienstes Ihnen den Segen zuspreche, dann spreche ich ihn nicht als Wunsch aus, sondern als Zuspruch im Präsens. Denn das ist der Kern, der im Segen ruht, dass wenn Sie es hören, geschieht es schon. Es muss nicht erst eintreten. Dieser Segen ist da und wenn Sie die Worte hören, kommt er schon an. So ist Gottes Segen, so ist sein Frieden. Und er bewahre im neuen wie im alten Jahr unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten. Barmherziger Gott, du sagst uns deine Geduld und Güte auch für das kommende Jahr zu. Wir brauchen dich und deine Nähe. Bleibe du bei uns.
Bleibe bei uns, die wir heute hier versammelt sind.
Bleibe bei denen, die uns heute fern sind.
Bleibe bei denen, die allein sind.
Bleibe bei denen, die trauern.
Bleibe bei denen, die Unrecht erleiden.
Bleibe bei denen, die Angst haben.
Bleibe bei denen, die übermütig sind.
Bleibe bei denen, die zweifeln.
Bleibe bei denen, die uns nahestehen. Wir nennen in der Stille ihre Namen.
Bleibe bei deiner Kirche und bei allen, die Verantwortung tragen in ihr, bei allen, die Verantwortung tragen für das Gemeinwohl in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.
Bleibe bei deiner Menschheit und bei allen in unserem Land, die hier Heimat oder Bleibe gefunden haben, und erfülle sie mit deinem Shalom. Amen.
Wir singen gemeinsam den Kanon »Herr, bleibe bei uns«. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 483. Das ist leider nicht angeschlagen, weil kein Platz mehr war. Nummer 483, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden.
Wir beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lasst euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Wir singen im Stehen.